Folge meines Podcasts Finance and Feelings. Mein Name ist Anissa Brinkhoff. Frauen in Deutschland haben häufig gar kein so viel geringeres Finanzwissen als Männer, aber sie haben ein sehr viel geringeres finanzielles Selbstbewusstsein. Und wieso das noch fataler für den Umgang mit dem eigenen Geld ist, das will ich in dieser Podcast-Folge herausfinden. Denn ehrlich gesagt kenne ich das sehr gut von mir selbst. Als ich vor knapp 4 Jahren angefangen habe, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen, habe ich mir das überhaupt nicht zugetraut. Also, dass ich das kann, mit Geld umgehen, die Börse verstehen, mich gut um meine Altersvorsorge oder sogar Vermögensaufbau kümmern. Und wenn ich mir selbst das nicht zutraue, werde ich ja vermutlich auch keine guten Entscheidungen treffen, oder? Das ist natürlich ein gefährlicher Kreislauf, aber spannenderweise gibt es inzwischen wirklich viele wissenschaftliche Studien, die diesen Kreislauf untersuchen und die auch Ergebnisse hervorbringen, aus denen man Handlungsempfehlungen ableiten kann. Und an sehr vielen von diesen Studien und Ergebnissen hat Professor Dr. Christine Laudenbach mitgearbeitet. Sie ist Finanzprofessorin an der Goethe-Universität in Frankfurt. Hi Christine, willkommen in meinem Podcast.
Hi Anissa, ich freue mich heute mit dir über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Sehr gut. Sag mal, wie misst man eigentlich Finanzbildung?
Ja, ich meine, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber ganz klassisch weltweit gemacht wurde es mit einem Finanzquiz, das auch in viele Sprachen übersetzt wurde und das ist so ein erster Indikator dafür. Das können wir vermutlich auch in den Shownotes verlinken, sodass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch selbst einmal testen können, wie sie darauf denn antworten würden.
Voll gut, ja, sehr gut. Ehrlich gesagt, ich fand es erstaunlich, dass Frauen nicht ungebildeter sind, also dass sie nicht weniger Finanzwissen haben als Männer. Ist das wirklich so?
Ja, ist nicht ganz korrekt. Also es ist schon so, dass im Durchschnitt in den meisten Ländern, es gibt ein paar Ausnahmen, in den meisten Ländern Frauen schlechter abschneiden als Männer. Eigentlich in fast allen. Und aber die Lücke wird häufig größer dargestellt, als sie eigentlich ist. Und das liegt daran, dass Frauen häufig, ich weiß es nicht, ankreuzen. Also sie beantworten die Fragen dann nicht, weil häufig gibt es bei diesen Quizzes auch die Möglichkeit, einfach zu antworten, ich weiß es nicht. Und wenn man, das hat eine Kollegin von mir aus Mannheim getestet, wenn man diese Option weglässt, also wenn man gar nicht die Möglichkeit hat, ich weiß es nicht, anzukreuzen, dann wird die Lücke um ein Drittel geringer. Das heißt, es ist schon so, dass zumindest im Kontext von Anlage, von Geldanlage, Frauen in der Regel weniger wissen als Männer, aber sie glauben auch noch weniger zu wissen, als sie tatsächlich wissen.
Okay, und jetzt sind wir ja quasi schon bei diesem Begriff finanzielles Selbstbewusstsein. Kannst du das mal ein bisschen erklären, was ihr damit meint oder was man inzwischen auch schon so fast umgangssprachlich damit meint?
Ja, es ist im Endeffekt der Glaube an die Fähigkeit, Finanzentscheidungen zu treffen. Das muss nicht unbedingt nur das Wissen sein, weil selbst wenn ich viel weiß, heißt es ja noch lange nicht, dass ich basierend auf diesem Wissen auch mir zutraue, etwas zu tun. Das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Manchmal ist es so, dass ich glaube, viel zu wissen und das nicht tue, aber in dem Fall ist es meistens so, dass man selbst das Gefühl hat, dass man in solchen Dingen einfach nicht gut ist, keine guten Entscheidungen treffen kann und Hilfe braucht.
Boah, ich kann das so nachvollziehen. Also bei mir war am Anfang total diese Korrelation da. Ich konnte ja als Schülerin nicht oder auch als Studentin nicht mit Zahlen umgehen. Also werde ich ja auch nicht mit Finanzen umgehen können, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat und dass beides ein Handwerk ist, was man irgendwie lernen kann, musste ich für mich auch erst so ein bisschen rausarbeiten. Aber was sind denn die Ursachen, dass Frauen so ein geringeres finanzielles Selbstbewusstsein haben? Was habt ihr da so rausgefunden bisher?
Ja, ich meine, um nochmal auf deine Aussage gerade zurückzukommen, ein mathematisches Grundverständnis ist natürlich in den meisten Entscheidungssituationen hilfreich. Ja. Ne? So, ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass es ganz ohne Mathe funktioniert, aber ich glaube, die wichtigen Regeln, die man zum Beispiel kennen muss, um am Kapitalmarkt teilzunehmen, in einen ETF-Sparplan zu investieren, die sind schon weit entfernt von einem hochkomplexen mathematischen Wissen, das zugrunde liegen muss. Ne?
Ja, und bei mir ging es auch eher so darum, dass ich im Studium irgendwelche Chi-Quadrate per Hand ausrechnen musste und daran gescheitert bin. Und dann dachte so, naja gut, das mit den anderen Zahlen kann ich halt auch nicht.
Wobei es da auch Studien gibt, die zeigen, dass wenn Frauen Mathe-Tests machen und nur Frauen im Raum sind, dass sie besser abschneiden, als wenn auch Männer anwesend sind. Aber das
Warum wundert mich das nicht?
Ein anderes Thema. Okay, zurück zum Thema. Also ich meine, es sind natürlich ganz, ganz viele Dinge, die das beeinflussen. Das eine ist natürlich wirklich diese spezielle gefühlte Interesse für Finanzen. Also dass irgendwie ich mich gar nicht mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, weil ich vielleicht glaube, ich kann es eh nicht oder weil ich glaube, es ist langweilig. Also das sind unterschiedliche Gründe. Und der andere Punkt ist halt auch, je nachdem, in welcher Konstellation ich mit meinen Finanzen umgehen muss, also ob ich jetzt in der Partnerschaft bin oder alleine, dann kann es auch sein, dass ich zum Beispiel die Tendenz habe, zu sagen, naja, die andere Person kann das halt besser als ich und deswegen teilen wir uns halt irgendwie auf. Und das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Also grundsätzlich ist es ja schon vielleicht in einer Wohngemeinschaft, in einer Partnerschaft, in einer Ehe, in einer Familie sinnvoll, dass bestimmte Aufgaben von der Person erledigt werden, die es besser kann. Jetzt ist es nur so, dass natürlich Situationen sich auch ändern. Und gerade im Kontext von Finanzen ist es natürlich schon so, dass diese finanzielle Freiheit, die ich habe oder die ich vermeintlich nicht weiß zu haben, einen großen Einfluss auf viele andere Entscheidungen hat, die ich im Leben treffe. Wenn ich finanziell frei bin, und das heißt natürlich nicht reich, ne? Also mit finanziell frei meine ich, dass ich glaube, dass ich alleine klarkomme und dass ich weiß, wie ich alleine klarkomme. Und das hat eben oft auch mit der finanziellen Situation zu tun. Wenn ich diese finanzielle Freiheit habe, dann ist es natürlich auch viel leichter, andere Entscheidungen zu treffen, zu überlegen, wie möchte ich wohnen, kann ich es mir leisten, mich zu trennen, wenn ich in einer Partnerschaft bin, in der ich nicht glücklich bin und so weiter.
Ja, und auch so Zukunftsängste, ne? Also bei mir hat dieses nicht vorhandene Vertrauen in meine Fähigkeiten auch dazu geführt, dass ich schon so ein bisschen Panik vor der Altersvorsorgesituation hatte, weil ich einfach dachte, okay, das wird blöd für mich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das angehen soll. Und das ist ja auch schon etwas, was einen total einschränkt. Also Finanzängste sind ja etwas, was den Alltag total beeinflussen.
Ja, und ich glaube, ein Grund ist halt auch, dass wir, das hat sich ein bisschen verbessert, aber dass wir halt auch sehr, sehr wenig über dieses Thema sprechen, ne? Und dadurch verliert es, also es gibt halt keine Leichtigkeit bei diesem Umgang mit Finanzen. Und ich glaube, da gibt es, also ich, als wir das Buch geschrieben haben, haben ein paar Freundinnen von mir, glaube ich, am Anfang notgedrungen das Buch gelesen oder sich mit Finanzen beschäftigt, weil sie halt, naja, ist halt meine Freundin, dann höre ich mir das mal an. Oder auch die Podcasts oder so, ne, die dann Freundinnen von mir angehört haben. Und die eine oder andere Freundin hat dann tatsächlich nach einer Weile zu mir gesagt, dass ihr das Spaß macht. Also, dass sie das ganz spannend findet und dass sie zum einen fand sie es nicht so schwierig und zum anderen war es aber auch so, dass so diese Informationen, die man dann bekommt, dass sie die sogar ganz interessant fanden und überraschenderweise halt, ne?
Kann ich total nachvollziehen. Ich hätte ja auch nicht, vor 4 Jahren auch nicht gedacht, dass ich jetzt hauptberuflich zu diesem Thema arbeite und dass es mir tatsächlich sogar Spaß macht. Was sagt ihr als WissenschaftlerInnen denn zu diesen Ursachen und zu den Konsequenzen? Wie geht ihr daran? Formuliert ihr Handlungsempfehlungen? Habt ihr Lösungsvorschläge? Wie ist da so der Stand?
Ja, ich glaube, der erste Schritt ist erstmal zu verstehen, wo das Ganze herkommt. Ich meine, das eine ist, wie wir schon gesagt haben, halt dieses Heranführen an das Thema, die Finanzbildung an sich. Und da kann man dann natürlich auch was dagegen tun. Da ist immer nur die Frage, wo setzt man an? Ist es wichtig, Finanzbildung schon in den Schulen zu lehren? Oder welche anderen Möglichkeiten hat man denn da? Also die eine Gruppe von Maßnahmen wäre, Finanzbildung zu erhöhen, also finanzielle Bildungsinitiativen. Und da kann man dann natürlich überlegen, welche Sachen funktionieren. Also ich merke das ja schon selbst bei den Studierenden, wenn ich dann in dieser Gruppe über Geldanlage oder über Finanzentscheidungen, Finanzierungen spreche, dann ist es interessanter als Altersvorsorge oder Baufinanzierung, weil das halt ein Thema ist, das sehr weit weg ist. Ne? Also das muss man sich schon überlegen, ob da jede Maßnahme auch immer hilfreich ist, aber das ist natürlich ein Ansatz. Der andere Punkt ist natürlich so, diese ganze Gesellschaft, diese ganzen gesellschaftlichen Normen, die existieren. Also wenn wir uns Werbung aus den letzten 20 Jahren angucken, wie werden Frauen im Kontext von Geld dargestellt? Mit einem Prosecco in der Hand und Münzen und die Männer haben die Kreditkarte und Scheine. Ich meine, natürlich klingt das jetzt im ersten Schritt irgendwie so ein bisschen weniger relevant, aber wir wissen ja alle, dass diese Dinge unbewusst unsere Vorstellung, wie bestimmte Situationen zu sein oder sein sollten, beeinflussen. Es gibt inzwischen ja auch Studien dazu, die halt zeigen, dass die Art und Weise, wie ich erzogen worden bin und meine Eltern beide gearbeitet haben, wie die Aufteilung war, auch einen Einfluss darauf hat, wie das Selbstbewusstsein der Frauen im Umgang mit Berufsentscheidungen ist und so weiter.
Ja, definitiv. Also ich sage immer dieses Beispiel oder ich nenne immer dieses Beispiel, dass viele Männer halt das Vorbild hatten. Da hat der Papa sich schon um das Geld gekümmert. Das heißt, die haben dieses Role Model. Wenn aber meine Mutter im Zweifelsfall noch nicht mal gearbeitet hat Vollzeit und sich erst recht nicht um das Geld gekümmert hat, dann bin ich ja die Erste, die das machen muss. Und das ist ja viel größere Hürde, viel größere Herausforderung für mich.
Ja, ich glaube, es ist diese Selbstverständlichkeit. Ne? Ich meine, es spricht ja auch nichts dagegen, die Familiensituation so aufzustellen, dass nicht beide Vollzeit arbeiten. Das kann aus vielen Gründen gut sein. Die Frage ist halt einfach, oder die Herausforderung ist diese Selbstverständlichkeit, wer in Teilzeit geht oder wer weniger arbeitet.
Ja, total. Du hast in einer anderen Studie mit herausgefunden und auch schon häufiger darüber gesprochen, dass Frauen, wenn sie sich dann mit ihren Finanzen beschäftigen oder wenn sie investieren, dass sie risikoaverser investieren. Wieso ist das so? Warum investieren Frauen risikoaverser und stimmt das eigentlich komplett?
So ganz klar ist es auch nicht. Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, welche Grundgesamtheit man sich anguckt, weil wenn man sich nur Personen anguckt, die am Aktienmarkt teilnehmen, ist es nicht mehr so eindeutig. Also ne, da kann man jetzt nicht mehr sagen, dass Frauen sich da risikoaverser zwangsläufig verhalten. Das hängt ein bisschen von der Risikoaversionsdefinition ab, aber im Durchschnitt ist es allein dadurch schon mal bedingt, dass halt die Teilnahme am Aktienmarkt bei Frauen deutlich geringer ist. Also der Gap ist ja da und dadurch ist automatisch natürlich schon das Risikoverhalten bei Frauen geringer als bei Männern, weil sie einfach seltener in riskantere Produkte investieren.
Und dieses Allgemeinwissen darüber, Frauen sind risikoaverser, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das führt in der Finanzberatung auch dazu, dass Frauen andere Produkte angeboten bekommen. Und soweit ich weiß, habt ihr das auch wissenschaftlich belegt, dass Frauen teurere Produkte in der Finanzberatung angeboten bekommen. Und ehrlich gesagt, dieses Wissen darum macht mich jetzt gerade nicht finanziell selbstbewusster, dass ich schon mal in eine Situation gehe, in der ich grundsätzlich anders behandelt werde aufgrund meines Geschlechts. Und irgendwie entsteht bei mir auch die Frage, ist das nicht gegen das Antidiskriminierungsgesetz? Ist das nicht wirklich einfach auch faktisch unfair, dass ich so behandelt werde?
Es sind jetzt zwei Komponenten. Das eine ist die moralische Komponente, das andere ist natürlich der rechtliche Rahmen. Und Preisdiskriminierung ist ja nichts, was illegal ist. Ne? Also es ist ja auch so, dass unterschiedliche Personen, zum Beispiel wenn du jetzt ein Auto kaufst oder eine Küche, kriegen manche Leute einen Rabatt und manche nicht. Also das ist nichts, was verboten ist, sag ich jetzt mal. Eine andere Frage ist, ob das fair ist oder nicht. Ne? Da können wir, glaube ich, noch 4 Stunden drüber sprechen. Aber ich glaube, es sind verschiedene Komponenten. Der eine Punkt ist, dass durch diese erhöhte Unsicherheit Finanzberatung bei Frauen einen anderen Effekt hat als bei Männern. Also Frauen sagen auch häufig, dass sie gar nicht anlegen würden, wenn sie keine Begleitung hätten. Und diese Begleitung können natürlich auch Familie oder Freunde sein. Wenn aber in Deutschland 88% der Frauen nicht investieren, dann ist es natürlich auch schwierig, eine Freundin zu finden. Also zumindest ist es nicht für jeden möglich, eine Freundin zu finden, die das jetzt mit mir zusammen macht. Ne? Und von daher kann ich nicht jetzt automatisch sagen, Finanzberatung ist schlecht. Und man muss natürlich da auch sagen, es gibt da sehr viele unterschiedliche Angebote, ne? Und ich möchte beim besten Willen nicht Finanzberatung verteufeln, ne? Was wir aber finden, ist, dass eben Frauen zum einen deutlich seltener einen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag zum Beispiel bekommen. Also sie zahlen höhere Transaktionskosten. Und das liegt zum Teil aber auch daran, dass die Männer eher danach fragen. Also das ist okay. Wieder, das ist auch wieder ein Wissenseffekt. Ne? Ich meine, wenn ich weiß, dass es tendenziell einen Rabatt gibt, dann frage ich halt danach. Wenn ich es nicht weiß, frage ich nicht. Ne? Und warum sollte jetzt aus rationaler Sicht, warum sollte mir jemand, der mir etwas verkaufen möchte, einen Rabatt anbieten, wenn ich nicht danach frage? Ne? Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist aber auch, dass sie häufig vermeintlich einfachere Produkte angeboten bekommen. Und das sind dann eben häufig so Vermögensmanagementfonds, also oder auch Dachfonds, die per se teurer sind. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen bestimmten Fonds habe, der aus Aktien und Anleihen besteht, dann könnte ich mir ja auch im gleichen Verhältnis einen Aktienfonds und einen Rentenfonds kaufen, ne? Und hätte zwei günstigere Produkte. Dadurch, dass das aber alles schön zusammengebaut wird und sich einer drum kümmert, kostet das halt Geld. Das heißt, ich bezahle im Endeffekt für diesen Peace of Mind, heißt es, also für diese Tatsache, dass ich mich um nichts kümmern muss. Und dann sagen Frauen auch häufiger, dass ihnen das Recht ist. Also sie möchten sich halt um nichts kümmern. Die Frage ist aber, ob der Preis gerechtfertigt ist. Ne? Also dieser Unterschied im Preis, der ist schon deutlich da und auch immens. Und langfristig hat es auch eine starke Auswirkung auf das, was ich an Rendite bekommen kann. Und von daher ist es eben nicht so, wie vielleicht in anderen Bereichen, zum Beispiel beim Auto, dass ich für dasselbe Produkt mehr bezahle, außer wenn man jetzt den Rabatt abzieht, ne, sondern ich bekomme einfach andere Produkte, die per se teurer sind, aber nicht zwangsläufig besser. Und das ist genau dieser Punkt. Dennoch mag es sein, dass es besser ist, in diese Produkte zu investieren, als das Geld unter das Kopfkissen zu legen. Also das ist halt alles leider sehr, sehr komplex und schwierig, was die Lösungen angeht. Weil wenn ich jetzt sage, geht nicht mehr zur Beratung und man investiert gar nicht, das ist auch nicht die Lösung. Ich glaube, und da kommt halt der Punkt, dass ein gewisses Wissen, nämlich das Gefühl dafür, wie hoch sind so Gebühren eigentlich, ne, und was gibt's so, dass das halt nicht zwangsläufig was Schlechtes ist.
Total, auf jeden Fall. Aber macht dich das nicht gewissermaßen irre? Also dieser Zusammenhang, das ist ja also Pest und Cholera irgendwie, habe ich so das Gefühl, zwischen dem man da wählt und vielleicht, also du arbeitest ja auch so viel dazu, dass du Frauen motivierst, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Und dann ist das Problem, gegen das man erstmal ankämpfen muss. Das macht einen doch wahnsinnig, oder nicht?
Ja, ich glaube, der Punkt ist für mich, also sobald die Frauen dann mal da sind, ist es gar nicht mehr so schwierig. Weil es eben inzwischen so viele Möglichkeiten gibt, diese Sachen, diese wichtigen Informationen irgendwie auf eine nette und einfache Art und Weise zu erklären, sodass auch die Neugierde da ist, dass man auch Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, das Problem ist eher, wie erreichen wir all die Frauen, die überhaupt nicht auf die Idee kommen, sich deinen Podcast anzuhören oder sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen durch das Aufbrechen der Normen. Also wenn sich mehr Frauen damit beschäftigen und das dann auch ihren Freundinnen erzählen oder auch in der Familie mehr darüber gesprochen wird, auch zwischen Männern und Frauen natürlich, dann hat es einen positiven Effekt für alle.
Ja, definitiv. Aber das ist ja auch der Grund, weshalb ich diesen Podcast mache, weil ich halt nicht glaube, dass wir einfach nur Finanzbildung irgendwie herstellen müssen und zur Verfügung stellen müssen, sondern wir müssen uns auch mit diesem Schritt davor halt beschäftigen und sagen, warum finden denn Frauen das so uninteressant? Warum wollen sie sich denn da nicht mit beschäftigen? Also wirklich diesem Verhältnis dazu, dieser emotionalen Perspektive. Weil wenn du es grundsätzlich schon mal spannend findest, wie du ja sagst, dann wirst du dich ja auch früher oder später damit beschäftigen wollen.
Ja, und ich glaube auch, die meisten Menschen sind nicht gern abhängig von anderen Personen. Das ist ja...
Stimmt.
Also und wenn ich realisiere, dass ich dadurch abhängiger werde, egal von wem, ne, dann ist das ja schon eine große Motivation, mich damit mal auseinanderzusetzen.
Auf jeden Fall. Ich habe noch so ein paar Studien, über die ich ganz gerne mit dir sprechen würde, weil ich die so wahnsinnig spannend fand. Und zwar eine Studie aus Hongkong, die auch gezeigt hat, dass Frauen schlechtere und teurere Finanzprodukte in der Finanzberatung angeboten bekommen. Es sei denn, sie treten super selbstbewusst und risikotolerant auf. Ist das was, was man faken kann? Ist das die Lösung?
Naja, ich meine, also natürlich, wenn ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, einen Rabatt zu bekommen, wenn ich nach einem Rabatt frage. Es gibt tatsächlich auch eine Studie aus, wo ein Experiment gemacht wurde und Frauen haben bei einer Werkstatt angerufen und erzählt, dass ihr Auto kaputt geht und haben dann gefragt, was das ungefähr kostet. Und manche haben dann in diesem Telefonat suggeriert, dass sie aus irgendeinem Grund ein gewisses Finanzwissen haben. Also, dass ihr Bruder ist Automechaniker oder sie selbst haben einen Beruf, sie haben Ahnung von Autos, wie auch immer, das da implementiert wurde. Und dann waren tatsächlich die genannten Preise geringer. Also, ich glaube, das ist auch eine grundsätzliche Sache, ne? Ich meine, wenn ich vermittle, dass ich ein gewisses Wissen habe, dann führt es natürlich schon dazu, dass ich andere Dinge empfohlen bekomme. Das heißt aber auch nicht zwangsläufig, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass man gar nicht so viel wissen muss, weil wir haben in letzter Zeit viele Interviews mit Frauen auch gemacht, die nicht am Aktienmarkt teilnehmen, weil wir herausfinden wollten, was sind so die Beweggründe? Und was da ganz häufig kommt, ist wirklich, dass angenommen wird, dass ein immenses Wissen notwendig ist. Und auch, dass man sich tagtäglich damit beschäftigen muss. Und es ist auch nicht so überraschend. Ich meine, wenn du dir mal überlegst, du machst abends die Nachrichten an. Was siehst du? Börsenkurse, die durchlaufen. Und natürlich kriege ich dadurch das Gefühl, ich muss da irgendwas verfolgen oder wissen. Und dann sind die grün und rot und das sind so viele und chaotisch. Und dann wird mir noch erzählt, was diese Unternehmen jetzt geplant haben, was die gemacht haben, wie die Zukunft aussehen könnte und so weiter. Und das gibt mir natürlich das Gefühl, dass es da ganz, ganz, ganz viele Informationen gibt, die ich irgendwie verarbeiten muss. Und ich verstehe, dass man dann sagt, das ist mir alles zu viel, damit will ich nichts zu tun haben, das lohnt sich nicht für mich. Ich habe gar nicht so viel Geld, dass ich da sparen will und wenn ich jetzt 50 Euro im Monat sparen will und muss mir dafür irgendwie jeden Tag diese ganzen Börsenkurse angucken, dann habe ich da keine Lust zu. Und das ist aber ja nicht so, das ist nicht notwendig. Und ich glaube, da bestehen halt auch sehr, sehr viele Missverständnisse.
Ja, definitiv. Das ist ja auch die mediale Darstellung vom Finanzsystem, ne? Also alle Börsenfilme, in denen ich kenne, da sind die Leute, die da arbeiten im Finanzsystem, die sind wahnsinnig gestresst, arbeiten wahnsinnig viel, schreien die ganze Zeit rum und im Zweifelsfall nehmen sie noch irgendwelche Drogen, um durchzuhalten. Und wenn ich so denke, das muss ich machen, um da partizipieren zu können, nee, ist glaube ich nichts, was ich jetzt in meiner Realität irgendwie sehe. Ein Extrembeispiel einer Studie kommt aus den USA und die zeigt, wie wichtig finanzielles Selbstbewusstsein ist, und zwar in Bezug auf häusliche Gewalt. Da haben nämlich Studien gezeigt, dass Fälle häuslicher Gewalt in den Regionen zurückgingen, in denen Finanzbildung an Schulen gestärkt oder gelehrt wurde. Hängt das wirklich zusammen? Also das finde ich ein ganz, ganz krasses Ergebnis.
Ich kenne die Studie, also ich weiß nicht, ob es inzwischen eine neuere Version davon gibt, aber also ich finde, dieser Zusammenhang ist jetzt nicht so überraschend. Die Frage ist, was wir daraus lernen. Und das ist nicht so ganz klar. Im ersten, also eine in der früheren Version der Studie war eine Erkenntnis oder eine Hypothese, die daraus hervorging, dass die Autoren schätzen, es liegt daran, dass zum Beispiel Personen, die eine höhere Finanzbildung und ein höheres finanzielles Selbstbewusstsein haben, im Zweifel sich trauen, die Partnerschaft zu beenden oder ihren Partner zu verlassen. Und das ist ja auch das macht Sinn so als Hypothese. Wenn ich darüber nachdenke, gibt es aber ja auch die Möglichkeit, dass es eine ganz andere Erklärung dafür gibt, nämlich stell dir vor, du bist mit deiner Familie in einer finanziell schwierigen Situation und es können zwei drüber nachdenken. Also ich glaube, das Wissen innerhalb der Familie zu zweit sich mit diesem Thema zu beschäftigen, vor allem wenn es gerade nicht so gut läuft, hat natürlich auch Vorteile, wenn jetzt nicht eine Person alleine diesen Druck hat und dafür verantwortlich ist. Ich will damit nicht sagen, dass das Gewalt rechtfertigt, ne? Also nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich will nur sagen, dass ich mir auch vorstellen kann, dass eine gewisse Finanzbildung ist natürlich für alle gut, ne? Also auch für man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die meisten Frauen, das ist ja auch Teil der klassischen Rollenteilung, verwalten ja das Budget des Haushalts. Ja. Was ja von der Komplexität jetzt, glaube ich, schwieriger ist, als tatsächlich am Aktienmarkt teilzunehmen. Wenn man, also, ne, das ist schwieriger.
Definitiv. Und das sind ja auch tägliche Entscheidungen.
Und es ist also auch mathematisch. Also, aber ich glaube, das ist halt, man hat da nie so drüber nachgedacht. Das macht man halt einfach, ne? Und dann denkt man vielleicht und macht es eher so nach Bauchgefühl. Aber da muss ich ja auch viele Dinge verstehen und wissen und planen und so weiter. Also von daher, zurück zu der Studie. Ich glaube grundsätzlich, dass natürlich diese Abhängigkeit immer schlecht ist. Also abhängig zu sein ist immer schwierig, bringt einen in schwierige Situationen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, wenn man gemeinsam über die Finanzen nachdenken kann, ist das ja auch für die Beziehung von Vorteil. Weil es kann ja auch sein, dass der Partner oder die Partnerin, die dafür zuständig ist, das auch nicht die komplette Verantwortung tragen möchte. Es ist ja auch eine schwierige Rolle, muss man ja auch ganz klar sagen, ne, für eine ganze Familie verantwortlich zu sein.
Ja, also finde ich beide Punkte total gut. Ich höre das tatsächlich auch häufiger von Männern, die sagen, ich fände es so schön, wenn sich meine Frau auch für das Thema interessieren würde und wenn wir das gemeinsam machen könnten und wir uns besprechen könnten und so. Ich möchte das gar nicht alles alleine entscheiden, definitiv. Das habe ich auch schon erlebt. Und das andere Beispiel, was du gerade genannt hast, finde ich total gut, auch um sich selber so ein bisschen vielleicht die eigenen Fähigkeiten klar zu machen. Man trifft ja täglich Finanzentscheidungen, man vergleicht Preise, man legt Geld zurück für einen Urlaub und überschlägt, wie viel man vielleicht braucht, man plant Geld ein für Weihnachtsgeschenke und so weiter. Und im Endeffekt ist das ja alles Finanzplanung, nur halt im Alltäglichen. Und es ist nicht dieses, ja, es heißt nicht Finanzplanung. Aber wenn man das kann, dann kann man das halt auch im Größeren oder im Langfristigen eigentlich. Finde ich total die gute Motivation, einen total guten Vergleich. Du hast ja selber auch an Investmentprodukten mitgearbeitet, du hast einen Fonds mit aufgesetzt. Hast du da wissenschaftliche Ergebnisse einfließen lassen, so vielleicht auch in der Produktbeschreibung oder in der Vermittlung, dass Frauen als Kundinnen anders angesprochen werden, dass sie anders eingebunden werden? Darf man das überhaupt? Also wie ist das, wenn man diese Grenze überschreitet und selber Finanzprodukte gestaltet?
Ja, also ich hab ja persönlich nie in der Anlageberatung gearbeitet, ne? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil du da natürlich nochmal einen ganz anderen Zugang. Ich habe ja keinen Kontakt zu den Endkunden, ne? Das Produkt basiert auf einem wissenschaftlichen Projekt. Das war ursprünglich gar nicht der Plan, das in der Realität aufzulegen, sondern es war damals die Frage, wie würden wir denn anlegen, wenn wir anlegen würden. Und das war ein Forschungsprojekt. Und natürlich sind bestimmte Punkte aus oder wissenschaftliche Erkenntnisse damit eingeflossen. Zum einen, weil wir relativ viel auch auf unserer Website erklären, um das Produkt, also wir versuchen halt sehr, sehr transparent zu sein, ne, um das eben sehr viel Informationen darzustellen. Und wir haben auch zum Beispiel uns damals entschieden, dass wir in dem Fondsprospekt den Ausgabeaufschlag auf Null setzen, also dass man keinen Ausgabeaufschlag verlangen kann für dieses Produkt. Wir haben damals auch drüber nachgedacht, ob wir möchten, dass es ein ausschüttender Fonds ist oder ein thesaurierender. Und damals haben wir uns gegen eine Ausschüttung entschieden, weil das so ein Self-Commitment ist, ne? Wenn thesauriert wird, dann spare ich im Endeffekt weiter. Und ich kann ja, wenn ich Geld brauche, verkaufen. Das sind so wissenschaftliche Kriterien, die da eingeflossen sind. Ich glaube nicht, dass es für Frauen andere Produkte geben muss als für Männer. Also ich meine, weil der Kapitalmarkt ist derselbe, ne? Ich glaube, man braucht vielleicht in der Anfangszeit ein bisschen eine andere Kommunikation, einfach weil man an einem anderen Punkt ansetzt und weil auch das Interesse vielleicht ein anderes ist und vielleicht auch die Art und Weise, wie ich lerne, im Durchschnitt bei Frauen anders ist als bei Männern. Ob ich jetzt eher in der Gruppe lerne oder ne, ich glaube, das sind eher Punkte, die da einen Unterschied machen, aber die Produktgestaltung an sich glaube ich nicht, dass es da so einen großen Unterschied gibt. Wenn man jetzt mal vielleicht noch die Nachhaltigkeitspräferenzen mal außen vor lässt, die eventuell bei Frauen auch anders ausgestaltet sein könnten als bei Männern.
Ja. Interessiert sich eigentlich die Politik für eure ganzen Ergebnisse? Werden die eingebunden, umgesetzt, nachgefragt? Weil all das, was wir jetzt besprochen haben, sind ja wahnsinnig wichtige Hintergrundinfos, die man ja auch in der Gestaltung von Gesetzen, von Kommunikation, Verbraucherschutz und so weiter eigentlich einfließen lassen könnte.
Ja, da gibt es schon viel Austausch. Also ich meine, das ist ja ganz klar. Ne? Es gibt aber natürlich auch sehr, sehr viele Studien und sehr viele Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Ne? Das ist ja wie bei allen Dingen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch immer Forschungsgelder, die ausgeschrieben werden. Wir haben jetzt einen Grant bekommen im Kontext von nachhaltigen Finanzprodukten. Das ist jetzt ein Forschungsprojekt, an dem wir arbeiten. Also da ist die Zusammenarbeit mit den Ministerien, mit der Politik auf jeden Fall da.
Okay, das beruhigt mich ein bisschen. Magst du mir zum Schluss noch erzählen, welche Fragen stellt ihr euch als Forschenden gerade? Also was sind so gerade im Financial Behavior, Finanzplanung und so weiter, gerade im Kontext vielleicht auch mit Gender, was sind da die großen Fragen aktuell?
Also eine Sache, die mich momentan sehr stark beschäftigt, ist wirklich die Frage, wo diese starken Normen herkommen und vor allem aber, wie wir diese verändern können.
Sag mal ein Beispiel für eine Norm.
Zum Beispiel diese Vorstellung, dass, wie sieht der typische Aktionär aus? Also, dass das häufig auch eine moralische Komponente hat, zum Beispiel. Am Aktienmarkt teilzunehmen ist unmoralisch. Das ist zu schwierig für mich. Man muss so viel wissen. Also auch wo kommt dieses Gefühl her, dass man so viel wissen muss? Und ich habe auch das Gefühl aus diesen Interviews, dass in Deutschland dieses Thema Aktienmarktteilnahme gar nicht so stark langfristig orientiert ist. Also dass es häufig um kurzfristige Gewinne geht, was ja gar nicht Sinn und Zweck für das private Sparverhalten ist. Und das sind alles so Punkte, mit denen ich mich derzeit auseinandersetze.
Okay, ich freue mich jetzt schon auf die Ergebnisse, die du da herausfindest. Und danke dir erstmal, dass du gestern in meinem Podcast warst. Vielen danke für Dank. Das Gespräch.
Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Das freut mich. Das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat das Hören des Gesprächs genauso viel Freude gemacht, wie mir das Aufnehmen. Dies ist ja noch ein ganz kleiner und junger Podcast, deshalb würde ich mich wahnsinnig über Bewertungen und Kommentare auf Spotify, iTunes und Co. freuen, um mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Tausend Dank euch und bis zur nächsten Folge.